Das Kettensägen-Massaker im Urwald bringt Milliarden ein. Denen, die die Sägen anwerfen lassen und das Holz in alle Welt verkaufen. Tropenholz, unser Tagesthema in D-Radio Wissen. Im Studio ist Thomas Weidenbach, Journalist und Filmemacher. Er beschäftigt sich seit längerer Zeit mit den ökologischen und ökonomischen Aspekten der Urwaldabholzung. Herr Weidenbach, wer sind Sie denn jetzt, diese großen Abholzer? Wer sind die Bösen?
Die großen Exporteure, nennen wir es mal erstmal, ohne das direkt zu werten. Die großen Exporteure sitzen in Südostasien, das ist Malaysia, Indonesien, dann ist es noch Brasilien und es sind auch ein bisschen allerdings schon deutlich weniger zentralafrikanische Staaten. Das sind die großen Exporteure des Tropenholzes und die Abnehmer, die sitzen zum allergrößten Teil in den Ländern selber und in Südostasien ebenfalls, nämlich in China. China und auch Indien, das sind die großen Importeure. Das heißt, der europäische Markt und der amerikanische Markt spielen eine gewisse Rolle, weil hierhin das teure Holz vor allen Dingen hingeliefert wird. Massenmäßig sind wir längst eher zu vernachlässigen.
Jetzt habe ich heute auch gelernt, als ich mich ein bisschen auf das Thema vorbereitet habe, Tropenholz ist ja nicht nur in den klassischen Teakholzmöbeln, die man sich so als Mitteleuropäer auf die Terrasse stellt, sondern zum Beispiel in Alltagsgegenständen. Kleiderbügeln, Streichhölzer, Kinderbücher. Wie kommt das da rein und muss man das dann auszeichnen? Wie kann ich verhindern, Tropenholz in solchen Alltagsgegenständen zu kaufen?
Also ich glaube, dass man das nicht so zu übertreiben hat. Tatsächlich ist es so, dass die wenigsten von uns mit Tropenholz hier in Deutschland in Berührung kommen. Der einzige relevante Markt, den wir hier in Deutschland haben für Tropenhölzer, das sind die Gartenmöbel. Überall dort, wo wir Wind und Wetter haben, dem Holzprodukte ausgesetzt sind, da ist Tropenholz relativ gut im Vergleich zu heimischen Hölzern, weil es sehr widerstandsfähig ist. Auch wenn es auf diesen berühmten Balkondielen, dort haben wir ebenfalls Tropenholz im Einsatz. In Kinderbüchern, das hat der WWF vor einiger Zeit publiziert, kommt es in Form von Zellulose, also durch die Papierherstellung rein. Ja. Das ist allerdings mengenmäßig trotzdem, das muss ich noch einmal sagen, ist das nicht so der große Bringer. Das heißt, unser Einfluss auf den Tropenholzhandel hier in Deutschland ist sowieso relativ begrenzt. Also alle diejenigen, die glauben, hier in Deutschland mit einem Tropenholzboykott etwas für den Erhalt der Regenwälder tun zu müssen, die muss ich leider enttäuschen. Das wird die wenigsten Tropenholzexporteure tatsächlich interessieren. Wir sind ein relativ kleiner, überschaubarer Markt. Das, was wir nicht kaufen, geht für billigeres Geld nach China und nach Indien.
Das heißt, wir können hier tatsächlich relativ wenig tun, aktiv tun?
Doch, wir können so etwas tun. Und zwar, wir können verantwortungsbewusst hergestelltes Tropenholz kaufen. Das klingt auf den ersten Blick ein bisschen widersinnig, dass man Tropenholz kaufen soll, um den Regenwald zu schützen. Aber tatsächlich genau das ist möglich. Das ist nämlich der Sinn des sogenannten FSC-Siegels, des Forest Stewardship Council. Das ist eine Vereinigung, eine unabhängige Vereinigung, in der Teile der Holzindustrie drin sind. Große Umweltschützer wie auch Greenpeace, wie der WWF unterstützen das. Und einige soziale Unternehmen, Gewerkschaften, indigene Völker sind da drin. Wenn Holz ausgezeichnet ist, auch Tropenholz mit dem FSC-Siegel, kann man in der Regel davon ausgehen, dass die Herstellung dieses Tropenholzes eben die Wälder nicht zerstört hat, sondern ganz im Gegenteil, dass dadurch Wälder erhalten bleiben, weil wir einen Anreiz geben, einen wirtschaftlichen Anreiz an Unternehmen, verantwortungsbewusst zu handeln und eben Tropenholz auf eine Art herzustellen, die den Wald, die indigenen Völker, die Arten, die dort leben, schützt.
Das heißt, das funktioniert ganz anders als dieses Abholzen in Massen.
Ganz genau. Das ist ein sehr, sehr selektiver Holzeinschlag. Man muss sowieso sagen, der große Kahlschlag, das, was wir uns an Bildern ja immer auch im Fernsehen angucken, die großen Brände, die man sieht in Brasilien oder auch in Malaysia, das hat in der Regel mit Tropenholz im klassischen Sinne, dass dort Tropenholz geerntet wurde, überhaupt gar nichts zu tun. Die großen Zerstörungen mengenmäßig gehen nicht auf Kosten der Holzindustrie, sondern ganz eindeutig auf Kosten der Ölpalmindustrie. Palmöl, das ist das große Stichwort. Mhm. Das ist das, was in den Ländern zur großflächigen Zerstörung, vor allem in Malaysia, aber auch in Afrika, zur großflächigen Zerstörung von Regenwäldern beiträgt. Der größte Teil davon geht als sogenannter nachwachsender Rohstoff, geht dann hier in die EU oder auch in die USA, in andere Länder, um daraus Seifen, Waschmittel und andere Sachen herzustellen. Das sieht man stundenlang. Darüber, wenn ich zum Beispiel von Kamerun aus in den Norden Kongos geflogen bin, fliege ich 2 Stunden lang über Ölpalmplantagen und vielleicht mal 20 Minuten über erhaltenen Regenwald.
Das heißt, wenn ich jetzt als Verbraucher etwas dagegen tun möchte, hier in Mitteleuropa ist tatsächlich das Sinnvollste, bewusst Tropenholz zu kaufen, FSC-Siegel, geprüftes Tropenholz zu kaufen. So ganz erschließt sich mir das noch nicht. Also nach dem Motto, dann wird der Wald besser gepflegt, geschützt und die Infrastrukturen, auch die ökonomischen, werden besser geschützt, dass die Menschen nicht darauf angewiesen sind, diese Plantagen zu gründen oder zu pflanzen. Wie darf ich das verstehen?
Sie haben im Prinzip recht. Also ich glaube, dass man es am besten verstehen kann, weil es ist natürlich im ersten Augenblick
widersinnig
zu sagen, ich soll Tropenholz kaufen, um die Regenwälder zu erhalten, beziehungsweise genau gesagt FSC-zertifiziertes Tropenholz. Ich erinnere mich da immer so ein bisschen an ein Interview, das ich mal mit dem Rohstoffminister in Malaysia geführt habe. Der hat mir gesagt, lieber Herr Weidenbach, Sie kommen aus Deutschland, Sie haben ja die große Klappe, Ihr Volk sagt ganz als Erste irgendwie boykottiert malaysisches Tropenholz. Tropenholz hat in Malaysia einen sehr, sehr wichtigen wirtschaftlichen Faktor. Malaysia ist mit der größte Tropenholzexporteur der Welt, also da geht es richtig um Geld. Er hat gesagt, wenn Ihnen die Umwelt wirklich wichtig ist, dann irgendwie sollten Sie mit mir gemeinsam mit dem malaysischen Volk einen Appell zum Boykott von Mercedes, Benz, VW und allen anderen deutschen Automobilen irgendwie rauslassen, weil irgendwie die deutsche Automobilindustrie maßgeblich mit am Klimawandel, an der Klimakatastrophe schuld ist. Also damit hat er einen wichtigen Punkt erwischt. Man kann sozusagen die Umwelt nicht schützen, ohne auch wirtschaftliche und soziale Aspekte mit zu berücksichtigen. Die Länder in der dritten Welt, in vielen Schwellenländern, in Entwicklungsländern, sind zum Teil jedenfalls auf Einkünfte aus dem Tropenholzhandel angewiesen. Und anstatt immer hier im Westen zu sitzen, in der Bundesrepublik Deutschland, tausende Kilometer in den Finger zu zeigen, ihr dürft das nicht, ihr dürft das nicht, ist es wesentlich mehr an den Realitäten der Länder, wenn ich ihnen sage, wie sie etwas vernünftig machen können. Es ist ein sehr ausgeklügeltes, sehr mittlerweile auch schon wissenschaftlich abgesichertes Gebiet, das aber nur funktionieren kann, wenn ich auch Abnehmer für dieses Holz habe. Mhm. Und wie gesagt, die große Frage ist immer, was passiert, wenn ich das nicht mache? Dann ist eben die Frage, bleibt der Wald erhalten? Und das ist eben das große Problem. Größtenteils bleibt der Wald nicht erhalten, wenn ich ihn nicht nutze.
Radikale Umweltschützer, in Anführungszeichen radikale Umweltschützer, werden Ihnen jetzt wahrscheinlich sagen, nee, Herr Weidenbach, also so geht's nicht. Stimmt. Das ist ja dann kein Urwald mehr in
Ganz
dem
genau.
Sinne.
Und die haben auch recht. Das ist kein Urwald mehr. Es ist jedenfalls kein Urwald, kein sogenannter Primärwald, wie man das wissenschaftlich bezeichnet. Also ein Wald, der so ist, wie die Natur ihn geschaffen hat. Das ist in jedem Fall ein Wald, in dem es einen Eingriff gab. Das Interessante ist allerdings, dass es viele Tierarten gibt. Dazu zählen die Gorillas, dazu zählen auch Elefanten, dazu zählen bestimmte Büffel. Die lieben es geradezu, auch wenn das auf den ersten Blick widersinnig erscheint. Aber trotzdem, die lieben es geradezu, in Wäldern rumzuwandeln, in denen die Holzfäller schon gewesen sind. Weil das sorgt dafür, dass bestimmte Gegenden, dass dort Schneisen entstehen, dass dort die Sonne auf den Boden kommt und dann sprießt es. Und die mögen halt genau diese Sekundärvegetation, die dann dort entsteht. Das ist auch der Grund dafür, warum es gerade in verantwortungsbewusst, aber forstwirtschaftlich genutzten Wäldern besonders viele Gorillas gibt. Mehr Gorillas als in jedem Nationalpark im Nordkongo.
Thomas Weidenbach, Journalist und Filmemacher, zu unserem Tagesthema in der Radio Wissen: Tropenholz.